Vielen Dank, Eddie. Der dritte Advent, so die Zeit vor Weihnachten, wo wir irgendwo versuchen, dass wir uns auf dieses Ereignis, was da auf uns zukommt, jedes Jahr wieder aufs Neue vorbereiten. Und heute soll es gehen um Besuch von ganz oben. Der Eddie hatte schon gesagt. Und wo es um Besuch von ganz oben geht, da hat mich in der Vorbereitung eigentlich vor allem interessiert, ob von euch schon mal jemand Besuch, hohen Besuch, bei sich daheim empfangen durfte. Ist da jemand, der sagt, jawohl, da habe ich jemanden, Bundesrat, Roger Federer, DJ Bobo, ich weiß nicht, wen man da erwartet als hohen Besuch. Gibt es jemanden, der schon mal hohen Besuch bei sich zu Hause hatte? Dann dürftet ihr euch jetzt ungeniert melden und es wäre spannend, etwas zu erfahren. Jawohl, Werner. Der Harry. Der Harry als hoher Besuch. Ja, das ist doch gut. Harry, das tut doch auch. Das tut doch gut. Mir ging's in der Vorbereitung auch so, dass ich einfach, ja, zugeben muss, es war eigentlich noch niemand richtig Wichtiges aus der Weltpolitik zeitgenössisch bei uns zu Hause. Aber auch wenn jetzt noch nicht so richtig hoher Besuch bei uns daheim war, so merke ich doch, dass eigentlich immer, wenn sich Besuch ankündigt, das was mit uns macht, natürlich. Und noch viel mehr, glaube ich, wenn man jetzt wirklich wüsste, es kommt so ein richtig hoher Besuch zu uns nach Hause. Wahrscheinlich fängt es damit an, dass man ihn am Flughafen abholt, weil so richtig hoher Besuch wohnt meistens nicht gerade in der Nachbarschaft. Man holt ihn ab vom Flughafen, man räumt daheim auf, man putzt, man nimmt sich frei, man ruft den Chef an und sagt, ich kann leider nicht zur Arbeit kommen, ich habe hohen Besuch. Es gibt im Moment Wichtigeres für uns zu tun. Wir kaufen ein, vielleicht auch nicht nur Prix-Garantie und Budget, wir bereiten uns vor auf den, der da kommt. Und so geht's uns doch eigentlich bei jedem Besuch so, dass wir froh sind, wenn wir davor noch kurz Zeit haben. Dass wir noch kurz Zeit haben zum Aufräumen, das Nötigste zu erledigen, wie parat zu sein. Und genau dafür möchte uns die Adventszeit dienen, dass sie uns Zeit gibt, dass Zeit ist, sich vorzubereiten auf Besuch von ganz oben. Und ich habe uns für heute Morgen einen Text mitgebracht, der kurz bevor Jesus auf die Welt kam, vom Zacharias so gedichtet, gesungen wurde. Das ist ein Lobpreis. Und er hat dort von Besuch von ganz oben gesprochen. Der Zacharias, für die von euch, die ihn kennen, ihr wisst, er wird im ersten Kapitel vom Lukas-Evangelium vorgestellt, zusammen mit seiner Frau, der Elisabeth. Und der Zacharias, der war eigentlich in dem Moment, wo wir jetzt einsteigen in die Geschichte, war er 9 Monate lang verstummt. Warum? Er konnte nicht glauben, was ihm vor ungefähr 9 Monaten der Engel Gabriel gesagt hat. So wie der Engel der Maria erschienen ist, ist er auch dem Zacharias erschienen. Und er hat gesagt, ihr zwei, ein altes Ehepaar, bis jetzt kinderlos, werdet einen Sohn bekommen. Den sollt ihr Johannes nennen. Und obwohl der Zacharias und auch seine Frau, die Elisabeth, vorgestellt werden als ein Ehepaar, was in allem versucht, Gottes Willen zu tun, treu ist, Gottes Gebote befolgt, tiefgläubige Menschen, hat der Glaube vom Zacharias in diesem Moment, wo der Engel sagt, ihr werdet einen Sohn bekommen, hat sein Glaube Pause gemacht. Auch sowas gibt's. Und jetzt war er 9 Monate lang stumm, hatte Zeit zum Nachdenken. Und jetzt ist es endlich soweit. Hier, das Bild, was man da sieht, ist die Situation, wo ein bisschen Aufruhr ist im Haus von Zacharias und Elisabeth. Das Kind ist da und man ist sich noch uneins, wie er denn jetzt heißen soll. Der Engel hat gesagt, er soll Johannes heißen. Und die Verwandten, wo da so ringsrum stehen, sagen, das ist doch komisch, das heißt doch gar niemand Johannes hier bei uns zu Hause. Der müsste doch irgendwie einen anderen Namen bekommen. Und dann schreibt Zacharias auf eine Tafel, weil er noch nicht sprechen kann, nein, das Kind heißt Johannes. Es wird dann Johannes der Täufer. Jetzt glaubt Zacharias. Er hat erlebt, er sieht, er weiß, dieses Kind ist geboren, sein Sohn, der Johannes, ist da. Und er glaubt jetzt auch an alles, was der Engel ihm über diesen Johannes schon gesagt hat. Dass er viele zur Umkehr aufrufen wird. Und dass er der ist, der die Menschen zu der Zeit und genauso glaubt auch uns auf das Kommen von Jesus vorbereiten sollte. Das heißt, als Maria noch mit Jesus schwanger war, da kurz vor der Geburt von Jesus, wo wir jetzt auch wieder kurz vor Weihnachten uns dran erinnern wollen, da jubelt Zacharias schon und ist erfüllt vom Heiligen Geist. Und nach monatelangem Schweigen sind das jetzt, was kommt, seine ersten Worte. Besuch von ganz oben, und ich möchte einfach diesen Lobgesang von Zacharias heute Morgen mit uns durchgehen und mit euch darüber staunen, was alles wir daraus über Gott lernen dürfen. Zacharias beginnt und sagt: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Nach langem Warten und wirklich nach langem Warten ist es endlich soweit. Gott ist kein ferner Gott. Gott wollte auch nie ein ferner Gott sein. Er war auch im Alten Testament schon kein ferner Gott. Er ist ein Gott, der uns liebt, der uns sucht und der uns besucht. Gott liegt unsere Erlösung, unsere Versöhnung mit ihm am Herzen. Deshalb besucht er uns. Und Zacharias nimmt als Mann seines Volkes, als Israelit, nimmt er ganz die Perspektive Israels ein. Er sagt, dass an der Erlösung und dem Heil, das Gott durch Jesus schenkt, alle Völker Anteil haben. Das merken wir dann kurz später im Lukas-Evangelium, als der Simeon Jesus das erste Mal in Händen hält. Er sagte nämlich, das Heil, das du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zur Erleuchtung der Heiden, also uns, und zum Preis deines Volkes Israel. Der Zacharias, der baut uns hier eine Brücke aus allem, was im Alten Testament gesagt wurde über den Messias, über den, der kommen soll, ins Neue Testament. Er sagt, viele Propheten haben zu unterschiedlichsten Zeiten eigentlich unisono, wie aus einem Mund, genau davon gesprochen. Der Messias, der von Gott gesalbte Retter, Jesus, wird kommen. Und was mich ermutigt, wenn ich diese Verse lese, ist, dass ich sehe, dass eigentlich alles so passiert, wie es versprochen wurde. Es ist alles wie versprochen. Und ich merke, dass das bei uns Menschen, bei mir selber, oft so eine Sache ist mit dem Versprechen halten. Ich habe auch schon oft jemand gesagt, ich rufe dich an oder ich schreibe dir oder ich besuche dich mal oder ich bringe das mit, und habe es am Ende irgendwie im Trubel oder in dem, was sonst noch alles los war, hat man es wieder vergessen. Manches kommt einem dann wieder in den Sinn oder man wird daran erinnert, und manches ist bestimmt auch immer noch vergessen. Wir Menschen sind nicht unbedingt die zuverlässigsten Geschöpfe. Gott ist anders. Gott hält seine Versprechen. Er ist absolut zuverlässig und treu. Und zugegeben, das Timing von Gott, diese Wartezeiten, die wir selber auch immer wieder in unserem Christsein erleben, die auch damals eine riesige Wartezeit war zwischen dem, dass angekündigt wurde, da kommt der Messias, und er jetzt tatsächlich kurz davor ist, auf die Welt zu kommen, dieses Timing von Gott ist und bleibt für uns herausfordernd. Und doch ist hier das, was uns Mut machen darf, dass wir uns darauf verlassen dürfen, Gott hält, was er verspricht. Und das gilt nicht nur im Blick auf den Messias, den er versprochen hat, dass er kommen wird, das gilt auch im Blick auf alles, was er uns in seinem Wort zusagt. Wenn Gott dir sagt, er liebt dich, dann liebt er dich. Punkt. Gott ist zuverlässig. Gott hält, was er verspricht. Er sagt es nicht heute so und in 3 Tagen hat es vergessen oder verhält sich anders. Alles passiert genau so, wie es versprochen wurde, wie es schon lange angekündigt wurde. Und wenn wir jetzt von Besuch von ganz oben eben von Gott bekommen, dann hat dieser Besuch auch immer das Potenzial, dass er uns verändert. Wenn Zacharias weiterfährt in seinem Lobpreis, dann sagt er jetzt ab Vers 71, Gott hat uns besucht, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht, unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Zacharias spricht davon, dass Gott sie errettet von ihren Feinden, aus der Hand aller, die sie hassen. Als Zacharias diese Worte spricht, da war sein Land, da war das Volk Israel nicht frei, ganz und gar nicht. Sie waren besetzt von den Römern. Die Römer hatten das Sagen im Land. Er kennt genauso gut auch die wechselhafte und leidvolle Vergangenheit, Geschichte seines Volkes. Und wir wissen heute, dass es mit Israel nicht unbedingt dann gerade alles gut wurde, dass Israel auch in Zukunft es überhaupt nicht leicht hatte. Wie kann da Zacharias vom Heiligen Geist erfüllt so eine Aussage machen? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehen, dass es hier sicher nicht nur um Rettung und Freiheit nach allein weltlichen Maßstäben geht. Weil die steht in der Tat noch aus. Der Zacharias konnte das in dem Moment, noch bevor Jesus auf die Welt kam und bevor Jesus dann auch in der Öffentlichkeit wirkte und erzählt hat, was ist und was kommen wird, konnte Zacharias das nicht wissen. Er gibt uns, wenn man so will, das ganze Paket. Etwas später hat man gemerkt, jawohl, Jesus wird ein zweites Mal kommen. Das ist auch, worauf wir jetzt heute noch warten, auf das zweite Kommen von Jesus. Und wir halten fest an diesen Verheißungen, dass auch, wenn man so will, politisch, auch wirklich in unserem Zwischenmenschlichen, es eintreten wird, dass wir errettet sind von unseren Feinden, aus der Hand aller, die uns hassen. Und dass es Frieden geben wird. Es geht hier aber an erster Stelle um unsere Beziehung zu Gott. Genau um unsere kaputte Beziehung mit Gott. Es geht um die Erkenntnis, die auch der Zacharias hatte, dass ich in mir selbst, wenn ich nur mich allein habe, dass ich in mir selbst sündiger bin, als ich es je geahnt habe. Wir sitzen hier und haben zusammen sehr, sehr viele Jahre Lebenserfahrung. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er ehrlich zu sich ist, kann dem zustimmen, dass wenn ich in mich rein höre, wenn ich weiß, was ich für Gedanken habe, was ich manchmal auf eigene Faust versuche zu schaffen, wo ich mich immer wieder auch um mich selber drehe, wie so ein Egoist, einfach schaue, dass ich habe, was ich brauche. Wir wissen das, wir merken das, dass wir in uns selbst sündiger sind, als wir es je geahnt haben. Und das schlussendlich trennt uns von Gott. Gott ist absolut auf Beziehung ausgelegt. Das ist ja schon in sich selbst, deshalb sprechen wir vom dreieinigen Gott. Das ist eine Gemeinschaft von Gott Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Schon da ist Beziehung. Auch, dass er uns Menschen geschaffen hat, war nicht einfach, dass es uns gibt auf der Erde und er nichts mit uns zu tun haben möchte. Nein, er wollte in Beziehung mit uns leben. Gott geht um Beziehung. Und da, wo wir einfach ohne Gott leben wollen, wo wir uns auflehnen gegen Gott, wo wir merken und wo wir dem Raum geben, dass wir uns nur um uns selber drehen. Da trennt uns das von Gott. Und wir haben das gerade wunderbar gesungen im letzten Lied vor der Predigt. Du hast Erbarmen. Du zertrittst all meine Schuld. Gott hat einen Weg gesucht, schon immer, um uns wieder miteinander in Verbindung zu bringen. Weil das ist die gute Nachricht. Die zweite Wahrheit, neben der, dass ich in mir selbst sündiger bin, als ich es je geahnt habe, bin ich in Jesus geliebter, als ich es je hätte hoffen können. Ich glaube, wir kommen nie an den Punkt, dass wir das in seinem ganzen Ausmaß begreifen können, wie sehr Jesus uns lieb hat. Hier am Kreuz ist Jesus für meine Sünden gestorben, um mich mit Gott zu versöhnen. Und das Gleiche gilt für dich. Das gleiche Angebot macht Gott jedem Mensch. Und mit dieser Mission kam er, der Sohn Gottes, auch an Weihnachten auf die Welt. Das heißt, kein Feind, keine Sorge, keine Krankheit, keine Pandemie, nicht einmal der Tod kann mir letztendlich etwas anhaben. Auch wenn die Vollendung der Erlösung noch aussteht, gilt schon jetzt, schon heute, bin ich durch Jesus ein befreites Kind Gottes. Jetzt kann man fragen, ja, war's das? Einfach befreit oder befreit und erlöst, wozu? Und hier im Text heißt es, in den Versen 74 und 75 vor allem, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Gott hat, wenn man so will, ein neues und eigentlich das originale Lebensziel für uns, ihm zu dienen, seine Ehre zu suchen. Wenn man das so liest oder hört, Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit täglich furchtlos zu dienen, dann scheint es zunächst mal ein nicht zu schaffendes Programm zu sein. Aber hier ist die Reihenfolge sehr wichtig. Es heißt nämlich nicht, wir dienen Gott, um dadurch Freiheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit zu bekommen. Heiligkeit, Gerechtigkeit, Freiheit, das ist uns unverdient umsonst in Jesus bereits geschenkt. Das heißt, wir dienen Gott ohne Furcht als Antwort auf seine Gnade. Und es tut gut, wenn wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, dass es keinen Grund zur Furcht gibt. Gott zu dienen, das wird mein neues Lebensziel, wenn ich mich von Jesus retten lasse und ihm mein ganzes Leben gebe. Daran, jetzt vor allem auch im Alltag, ab morgen, wenn Montag ist, dann die ganze Woche durch, daran festzuhalten bleibt, immer wieder, für jeden von uns, eine Herausforderung. Und deshalb bin ich überzeugt, braucht es Gemeinschaft. Deshalb braucht es uns als Gemeindefamilie, wo wir uns da miteinander immer wieder motivieren können, wieder ausrichten können, wieder neu zusprechen können, für was wir da sind, was das Ziel von unserem Leben sein soll, neben dem, dass sonst noch ganz viele Ideen von schönen Dingen in der Gesellschaft vorhanden sind, die es lohnen wird zu erreichen. Und wir wollen uns immer wieder darauf besinnen, dass unser Ziel es ist, Gott zu dienen, ohne Furcht. Jetzt hat Zacharias uns groß gemalt, was Gott tut. Was Gott tut mit dem, dass Jesus auf die Welt kommt. Und jetzt im letzten Teil von seinem Lobgesang, da schaut er nochmal etwas genauer auf die zwei Kinder, auf Johannes, den Täufer, und auf Jesus. Johannes, der schon da ist, der ist jetzt 8 Tage alt, in dem Moment, als Zacharias diesen Lobgesang singt, und Jesus, der bald kommt. Maria ist schwanger mit ihm. Ab Vers 76 sagt Zacharias, und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Johannes, der Sohn von Zacharias, sagt, er wird ein Prophet Gottes sein. Mit einer ganz klaren und konkreten Aufgabe. Er soll alles für Jesus vorbereiten. Wenn man so will, ist Johannes der Wegbereiter und Jesus, der dann kommt, ist der Weg. Wie das Jesus ja mal selber von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wie wird Johannes das machen? Wie kann man sich auf Jesus, wenn man so will, vorbereiten? Johannes, der Täufer, zeigt uns, wer unser eigentlicher Feind ist. Der Einzige, der mir wirklich gefährlich werden kann. Und hier sind wir wieder bei meinen Sünden. Also wieder das, was mich von Gott trennt, meine Beziehung zu ihm, zu meinen Mitmenschen und zu mir selber stört. Johannes, der Täufer, wird, als er dann anfängt zu wirken in Israel, wird die Menschen später zur Umkehr aufrufen. Und er wird auf Jesus zeigen, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. So steht es in Johannes 1, Vers 29. Johannes ist dafür da, dass Jesus wie die Bühne schon parat hat. Dass die Menschen schon sensibilisiert sind dafür, um was es geht im Leben. Was wichtig ist, dass sie überhaupt merken, jawohl, es gibt einen Gott und er möchte eine Beziehung zu mir und die Beziehung, die ich zu ihm habe, die ist kaputt. Und ich brauche Hilfe. Ich brauche Gott selbst, um da wieder vorwärts zu kommen. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich muss wie aufhören, in die Richtung zu laufen, in die ich immer unterwegs war, muss innehalten und umkehren. Dafür ist Johannes da, da tut Johannes schon die Menschen sensibilisieren, will auch er uns dafür sensibilisieren. Und dann Jesus. Jesus wird von Zacharias beschrieben als das aufgehende Licht aus der Höhe. Mit Jesus besucht uns Gott ganz persönlich. Gott wird Mensch. Jesus findet dich und mich dort, wo wir in Finsternis sitzen. Es wird aus den unterschiedlichsten Gründen in unserem Leben manchmal finster. Und wir merken, dass wie hier der Tod uns vielleicht sogar bedroht. Es wird dunkel in unserem Leben oft durch Krankheit, die wir nicht verstehen. Warum und weshalb und wie lang. Es wird oft dunkel in unserem Leben durch Einsamkeit, wenn wir, obwohl irgendwie überall Menschen sind, doch, wie merken, so richtigen Kontakt zu jemand habe ich nicht. Ich bin einsam. Es wird oft finster durch Überforderung, wenn wir merken, dass neben allem, was irgendwie zu handeln ist, zu managen ist, zu tun ist, dass unsere Kraft dafür einfach nicht reicht, dass es uns überfordert. Wir merken vielleicht, dass wir auch schon länger überfordert sind und dass es uns immer mehr auslaugt. Manchmal wird es finster, weil wir merken, dass wir selber ohnmächtig sind. Wir würden gern helfen, würden gern irgendwas machen und können nicht. Manchmal wird es finster durch Ungerechtigkeit und Bosheit, die wir erleben. Und hier heißt es, dass mit Jesus jemand kommt, der es uns wieder hell machen kann. Jesus vertreibt jede Finsternis. So wie am Morgen die Sonne aufgeht und damit eigentlich der Nacht ein Ende gesetzt wird, so ist es, wenn Jesus in unser Leben kommt. Nicht, dass sich jedes Problem gerade gelöst wird oder sich irgendwie erledigt. Ich habe das vorher schon gesagt, oft ist das Timing, das Warten, was sehr Herausforderndes in unserem Leben, auch als Christen. Aber mit Jesus kommt wieder neue Hoffnung in unser Leben. Es werden die Maßstäbe wieder neu sortiert. Ich merke wieder neu, um was es wirklich geht. Und merke, dass ich in allem mich nicht zu fürchten brauche, weil Jesus den Tod besiegt hat, weil er mir ewiges Leben schenkt und ich in einer Beziehung mit meinem himmlischen Vater leben darf. Jesus vertreibt jede Finsternis. Und in der Adventszeit stehen besonders dafür auch die vielen Kerzen, die wir immer wieder anzünden. Es ist eigentlich sehr, sehr schön, dass mit dem Adventskranz auf Weihnachten zu es immer ein bisschen heller wird. Erst hat man eine Kerze, dann zwei, dann drei, dann vier. Jesus findet uns in unserer Finsternis. Jesus gibt uns Orientierung. Und so möchten wir immer wieder, jeden Tag aufs Neue, unseren inneren Kompass auf ihn ausrichten. Ihm wollen wir nachfolgen und dadurch auch auf den Weg des Friedens kommen, wie es am Ende hier noch heißt. Und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Besuch von ganz oben. Diese Sonntage sind deshalb so schön und diese Gottesdienste sind deshalb so schön, weil sie uns einen Moment Zeit geben, um innezuhalten. Weil das ist die große Frage, wenn sich Besuch von ganz oben ankündigt. Hast du Zeit für Gott? Jetzt im Moment sitzt du hier und hast Zeit für Gott. Und deshalb tun uns diese Gottesdienste so gut, sind sie so wichtig für uns. Hast du Zeit für Gott? Und die zweite Frage, bin ich offen für Gott? Bin ich offen für Gott und bin bereit, mich von ihm überraschen zu lassen, mit leeren Händen vor ihm zu stehen, dass er mich beschenken kann? Oder bin ich, auch wenn ich mir Zeit für Gott nehme, weil ich in der Gemeinde bin und mitarbeite und ganz viele Sachen mache, so beschäftigt, dass es irgendwie gar nicht mehr reicht, einfach offen zu sein für Gott? Ich würde gern diese zwei Fragen wie mitgeben heute Morgen. Besuch von ganz oben ist gekommen, möchte zu dir persönlich kommen, jeden Tag aufs Neue. Jesus macht sich auf in dein Leben. Und die Frage, die wir bewegen dürfen, ist, habe ich Zeit für Gott? Bin ich offen für Gott? Und es gibt eines von den Adventsliedern, was ganz bekannt ist, wo das schön zum Ausdruck bringt. Und zwar in Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, in der letzten Strophe. Dort heißt es, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür, dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Wir wollen jetzt nach der Predigt dieses Lied gemeinsam singen. Und ich möchte dich motivieren, dass du dieses Lied ganz bewusst singst, als Antwort auf die Predigt, als Wunsch, parat zu sein, offen zu sein für das, was Jesus dir schenkt und schenken möchte. Vielen Dank fürs Musizieren. Ihr macht es wunderbar und ich bete mit uns und dann singen wir gemeinsam Macht hoch die Tür. Himmlischer Vater, hab du vielen Dank, dass du zuverlässig bist. Dass du, wenn du uns was versprichst, uns auch die Gewissheit gibst, dass es so kommt. Danke, dürfen wir uns auf dich verlassen. Dürfen wir uns darauf verlassen, dass wir geliebt sind, wenn du sagst, dass du uns lieb hast. Danke, dürfen wir uns darauf verlassen, dass du unsere Sünden vergibst, wenn du sagst, dass du uns unsere Sünden vergibst. Hab du vielen Dank, hast du dich aufgemacht aus Liebe, aufgrund von deiner Barmherzigkeit mit uns hier auf die Welt. Bist du Mensch geworden, verstehst du uns, wie wir ticken, wie wir funktionieren, nicht nur als unser Schöpfer, sondern auch selber, weil du Mensch geworden bist. Du vielen Dank, dass du, Jesus, auf die Welt gekommen bist mit der Mission, uns wieder zu versöhnen mit unserem himmlischen Vater. Weil wir davongelaufen sind, weil jeder von uns erlebt, wie uns die Sünde trennt von Gott. Wie sie immer mehr von uns einnehmen möchte und immer mehr unser Handeln, unser Denken, unser Reden bestimmen möchte. Und danke, dürfen wir eine Lösung dafür haben. Danke hast du, Jesus, am Kreuz dafür bezahlt, dürfen wir, nicht weil wir es selber schaffen, sondern weil du es uns schenkst, gerecht und versöhnt vor Gott kommen, dürfen wir Kinder sein vom himmlischen Vater. Und ich mag dich bitten für die Adventszeit, für die Zeit auf Weihnachten, dass es uns immer wieder groß wird, dass wir uns immer wieder Momente nehmen, wo wir uns bewusst Zeit nehmen für dich, wo wir offen sind für dich, wo wir dich fragen, Herr, was hast du vor mit mir, für uns? Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dieses neue Lebensziel, was wir haben, wo wir deine Kinder sind, dass wir dir dienen, dass wir deine Ehre suchen, dass wir dem immer mehr Ausdruck geben können in unserem Alltag. Schenk uns da als Gemeinde ein gutes Miteinander, was uns motiviert, was uns hilft, was uns tröstet, dass wir in unserem Lebensziel nicht wieder von anderen Zielen irritiert werden oder sich andere Sachen wieder mehr in den Vordergrund drängen. Hab dir vielen Dank, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du uns lieb hast. Und wir wollen jetzt dir zusingen, dass wir uns wünschen, mit offenen Herzen dich zu empfangen. Amen.